Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Information Management Veranstaltung heute. Wir hatten uns in der letzten Woche mit dem Thema Outsourcing, Offshoring beschäftigt, ne, also eine spezielle Form der Organisation. Also Hintergrund war die Fragestellung, betreibe ich eigentlich meine IT-Systeme, meine Standardsoftware-Systeme, betreibe ich die eigentlich selbst bei mir in-house? Ja? Oder ist es nicht eine interessante Alternative, das entsprechend outzusourcen, auszulagern, also praktisch eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung? Ne? So wie als Beispiel hatten wir, glaube ich, genannt, ein Beispiel wäre so die Kantine. Ja? Das würde ein Unternehmen in der Regel auch nicht selbst machen. Warum? Weil es eben nicht die Kernkompetenz ist, von Unternehmen wie, sagen wir mal, SAP, wie E.ON, wie BMW, die Kantine selbst zu betreiben, sondern weil es dort eben spezialisierte Anbieter gibt. Ne? Und genau die gleiche Fragestellung ist also die, ob dann eben ein Unternehmen wie BMW, wie E.ON beispielsweise, ob die denn eigentlich ihre IT selbst betreiben müssen, wenn doch ihre Kernkompetenz offensichtlich auf einem ganz anderen Gebiet liegen sollte. Ne? Und im Grunde genommen kann man im Bereich IT alles outsourcen, was man innerhalb des Unternehmens anbietet, den Kunden, den Anwendern, ne? Sowohl den Betrieb der Server, irgendwelche Backup-Dienstleistungen, den Betrieb von Anwendungssoftware, alles das, was Sie selbst machen können, können Sie im Prinzip eben auch an Dritte outsourcen. Ne? Und das ist so die entsprechende Idee, die dahinter steckt. Womit wir uns jetzt hier heute zunächst beschäftigen werden, ist das Thema einige Instrumente im Outsourcing-Prozess, werden wir hier kennenlernen. Und dann werden wir uns im zweiten Teil der Veranstaltung mit einer ganz speziellen Form des Outsourcings und des Offshorings beschäftigen, nämlich mit der Fragestellung Auslagerung, Outsourcing, Offshoring der Entwicklung von Software selbst. Ne? Also muss ich denn meine Software im Unternehmen selbst entwickeln oder könnte ich das nicht vielleicht auch herausgeben? Ja, wir werden hier im Folgenden auf diese vier hier unten genannten Instrumente eingehen. Thema Pflichtenheft, Letter of Intent, Due Diligence sowie Service Level Agreements. Tun wir mit dem Pflichtenheft. Ne? Haben Sie in Ihrem Grundstudium in Veranstaltungen das schon im Bereich der Informatik gehabt, Pflichtenheft? Ist gar nicht, bislang gar nicht gemacht worden. Vielleicht oder mit Sicherheit diejenigen, die im Hauptstudium eben den Bereich Software Engineering dann sich darauf dann entsprechend spezialisieren werden. Wir behandeln hier Pflichtenheft im Kontext des Outsourcings. Pflichtenheft ist eigentlich nichts anderes als eine Beschreibung von bestimmten erwünschten Produkteigenschaften. Ja, so würde ich das mal ganz kurz und salopp erläutern. Wenn Sie beispielsweise, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Softwareentwicklung, wenn Sie sagen, Sie wollen eine ganz spezielle Software entwickelt bekommen, ein ganz spezielles Tool zur Erzeugung von Berichten aus Ihrer Datenbank heraus, das ganz bestimmten Eigenschaften gehorcht. Wenn Sie das genau aufschreiben, was Sie da eigentlich haben möchten, würde man das nennen ein Pflichtenheft. Ja? Oder wie wir es hier definiert haben, Pflichten, das ist jetzt die schönere Definition, ja? Pflichtenheft ist die ausführliche Beschreibung der Leistungen technischer, wirtschaftlicher, organisatorischer und sonstiger Art, die erforderlich sind, um die Ziele des Projekts entsprechend zu erreichen. Und da können wir uns jetzt halt vorstellen, dass wir eine Software genau beschreiben, was wir haben wollen. Und genauso, und das ist der Kontext, von dem wir hier sprechen, könnten wir eben hergehen und ein solches Pflichtenheft erstellen, um unserem Outsourcing-Anbieter genau zu sagen, was brauchen wir eigentlich, also welche Leistungen wollen wir denn von diesem Outsourcing-Anbieter entsprechend einkaufen. Das haben wir hier bei einem IT-Outsourcing-Projekt ist das Pflichtenheft, also ein Konzept der Vorstellungen, Vorgaben und spezifischen Anforderungen dieses outsourcing-willigen Unternehmens darüber, was in welchem Umfang und gegebenenfalls auf welche Art und Weise outgesourced werden soll und was letztendlich dieses IT-Dienstleistungsunternehmen machen soll. Ja, das ist also keine Rocket Science, was sich dahinter verbirgt, sondern Sie schreiben einfach auf, was Sie haben wollen. Ja? So schlicht ist das. Ja? Und damit Sie nicht allzu sehr verwirrt werden, wenn Sie vielleicht im Rahmen von so einer Praxistätigkeiten später oder sonst wie auf andere Begriffe stoßen, wie Lastenheft, Anforderungsprofil, Sollkonzept, Systemanalyse, Leistungsbeschreibung, das sind Worte, die im Grunde genommen synonym verwendet werden. Da gibt es ein paar Leute, die meinen, sehr feinfühlig da Unterscheidungen zwischen Pflichtenheft und Lastenheft einführen zu müssen. Das macht meines Erachtens nach überhaupt nicht den allergeringsten Sinn. Das hatten wir gerade in so einem Praxisprojekt, in dem ich so am Rande involviert war. Da wurde dann darüber argumentiert, das war schon fast nah an einer Täuschung dran, dass ein Softwarehaus, ein kleines, hatte bereits einige Arbeiten geleistet für einen Kunden. Ne? Und das Zweite, das hat nicht so gut performt, ja, wie man so schön sagt. Und das Zweite, was danach einen ähnlichen Auftrag haben wollte, wollte dann wieder gemeinsam mit dem Kunden ein solches Pflichtenheft erstellen. Und dann sagte der Kunde, ja, aber das haben wir mit dem anderen schon gemacht, damit waren wir eigentlich ganz zufrieden. Und dann hieß es, nein, wir wollen jetzt aber ein Lastenheft machen. Ne? Und sozusagen, um diesen Auftragsposten auch noch entsprechend reinzukriegen. Ne? Das fiel mir nur gerade ein, diese Geschichte. Also das ist im Grunde genommen mehr oder weniger das Gleiche. Aufgaben des Pflichtenheftes. Wofür ist sowas gut? Liegt eigentlich relativ auf der Hand, wofür sowas gut ist, warum das gemacht wird. Zunächst mal Einholen und Vergleich von Angeboten. Ja, also ich bin ein Kunde, ich will bestimmte Dienstleistungen entsprechend einkaufen. Ja. Und wenn ich ein solches Pflichtenheft habe, kann ich damit ja vielleicht zu verschiedenen Anbietern gehen. Ich könnte zu IBM gehen, ich könnte zu T-Systems gehen und könnte denen sagen, hier, das will ich haben. Wie sieht denn euer Preis entsprechend aus? Ja. Auf dieser Basis kann ich dann entsprechend die Auswahlentscheidung zwischen geeigneten Anbietern treffen. Ich vermeide hoffentlich entsprechende Missverständnisse, wenn es klar spezifiziert ist, was ich eigentlich haben möchte, und minimiere entsprechend mein Kostenrisiko als Kunde, weil sozusagen hoffentlich für alle klar dargelegt ist, was erstellt und welche Leistung erbracht werden soll. Also ein Outsourcing-Projekt ohne Pflichtenheft ist an und für sich kaum denkbar. Wenn man sich einig wird, der Kunde und der Auftragnehmer, dann ist häufig nächster Schritt besteht darin, einen sogenannten Letter of Intent aufzusetzen. Ja? Das ist noch vor dem wirklichen Vertrag. Ein Letter of Intent ist nichts anderes als eine Absichtserklärung, ja? Mit der die möglicherweise zukünftigen Vertragsparteien in Form eines Dokumentes bekunden, dass die Absicht besteht, einen solchen Outsourcing-Vertrag zu schließen. Also eine reine Absichtserklärung und in der Regel aus juristischer Sicht, Sie wissen, ich bin kein Jurist, aber in aller Regel ist es so, dass der keine vertraglich bindende Wirkung hat. Sie können so ein Letter of Intent unterschreiben, ohne dass Sie jemand dann in dieses Vertragsverhältnis reinzwingen kann. Jetzt kann man sich auf den Standpunkt stellen, naja gut, wenn das doch so letztendlich keine juristischen Konsequenzen hat, dann kann ich mir das Papier doch letztendlich sparen. Es ist dennoch ein Instrument, das in der Praxis sehr, sehr weit etabliert ist und ich halte es vom Gefühl her, das kann man jetzt nicht wissenschaftlich beweisen, ja, einfach nur vom Bauchgefühl her, für ein recht wichtiges Instrument. Warum? Weil einfach beide Seiten investieren da schon ein bisschen Zeit rein, Zeit und damit auch Geld rein, ja. Und es bekundet doch sozusagen die Ernsthaftigkeit des Anliegens. Ne? Ansonsten könnte ich ja überall mal hingehen, mich überall nett zum Abendessen einladen lassen, ne? Und letztendlich dann sagen, ach ja, wir haben uns doch überlegt, dass wir so beim Alten bleiben. Ja. Also das ist schon ein Signal. Das hat schon eine heftige Signalwirkung, so wie es hier steht, Vertrauen in die Ernsthaftigkeit des Anliegens gewinnen die Vertragsparteien, die möglichen, da doch in einer starken Form. Sicherheit im vorvertraglichen Bereich, das merkt man auch daran, dass auch diese Letter of Intent in der Regel nicht mal so schnell runtergeschrieben werden, sondern dass auch dieser Letter of Intent in aller Regel schon das Ergebnis eines gewissen Verhandlungsprozesses ist. Ja, auch da merkt man dran, dass beide Parteien da schon einiges rein investieren. Ne? Weitere, und ja, ich denke mal, das ist relativ selbsterklärend, da wir kennzeichnen unsere Ziele. Wir verbessern unsere Ausgangssituation dadurch, dass wir vielleicht den Verhandlungsspielraum schon in dem Letter of Intent etwas einschränken, indem wir sagen, okay, es geht in diese und jene Richtung. Auch das kann sinnvoll sein, wohlgemerkt, ohne dass die ganze Sache wirklich verbindlich ist. In aller Regel haben wir nämlich hier als weitere Inhalte so eine Unverbindlichkeitsklausel drin. Da sind so ein paar Unterlassungspflichten geregelt, Vorgehenspläne und Geheimhaltungsvereinbarungen, dass also gerade wenn der Kunde vielleicht dem potenziellen Outsourcing-Anbieter genau sagt, ich habe diese und jene IT-Systeme und diese und jene Softwarelösungen am Laufen und das alles funktioniert nicht richtig, ne? Dann will man vielleicht nicht, dass das entsprechend am nächsten Tag im Netz hängt. So, ein drittes Instrument, bitte um Entschuldigung, dass es jetzt so ein bisschen so aufzählerischen Charakter einfach hat, das ist in gewisser Weise der Phasenprozess, der dort in einem solchen Outsourcing-Projekt durchlaufen wird, ist die sogenannte Due Diligence. In welchem Zusammenhang kennen Sie denn ein Konzept wie die Due Diligence sonst noch? Also hier wäre es praktisch so eine Art Prüfung des Unternehmens, des Outsourcing-willigen Unternehmens. Ja? Also wohlgemerkt ist eine Prüfung, der Outsourcing-Anbieter prüft den potenziellen Kunden. Ne, so rum ist hier die entsprechende, so rum ist die Leserichtung. Aus welchem Bereich kennen Sie Due Diligence vielleicht noch, den Begriff? Gar nicht? Okay, ja doch. Ja, genau. Genau, ja, aus dem Finanzbereich sagt er, Bewertung von Unternehmen, das ist so ein Punkt. Gerade wenn es vielleicht um Unternehmensübernahme geht, ne? Wenn A ein Unternehmen B übernehmen will, dann wird häufig eine solche Due Diligence durchgeführt. Oder ein anderer Bereich, der ganz verwandt ist mit dem, was der Kommilitone gerade sagte, wären Gründungskapital, Venture Capital bei Startup-Unternehmen. Ne? Da ist das Vorgehen dann in der Regel so, dass wenn Sie ein solches Wagniskapital oder Venture Capital haben wollen, also Sie schließen sich zusammen und gründen eine Softwarefirma oder was auch immer, gehen zu einem Venture Capitalgeber, dann sieht der Prozess so aus, dass Sie im ersten Schritt dem einen Businessplan vorlegen müssen. Also Businessplan einmal so mit Geschäftsideen, was Sie machen wollen, eine Wettbewerbsanalyse vielleicht, warum Sie einzigartig auf dieser Welt sind und so weiter und so fort. Planzahlen liefern, ja, also wie sieht der Umsatz in den nächsten 3 Jahren aus? Also auch wenn es nicht prognostizierbar ist, Sie müssen die Zahlen trotzdem produzieren, ja, auch wenn die Zahlen vielleicht wenig Sinn machen, das gehört einfach zum Standardgeschäft dazu. Und dann kommt die Due Diligence Phase, schwieriges Wort, die Due Diligence, das heißt in dem Fall der Venture Capital Geber wird Sie auf Herz und Nieren prüfen. Wird sie das Startup-Unternehmen auf Herz und Nieren prüfen, sowohl was die Ausstattung mit Finanzressourcen angeht, was die rechtliche Seite angeht. Das ist häufig ein sehr, sehr wichtiges Thema im Rahmen einer solchen Due Diligence, als auch was die Managementfähigkeiten der potenziellen Geschäftsführer angeht. Alles das wird geprüft. Daher ist das Wort Due Diligence eigentlich relativ geläufig. Im Rahmen von Unternehmensakquisitionen, wie Sie sagten, wird das genauso durchgeführt. Und hier eben erfolgt eine Analyse des Untersuchungsobjektes, also des Outsourcing-Objektes, des Unternehmens, das outsourcen will. Ja, hier nochmal eine weitere Definition, die ist, denke ich, brauche ich jetzt hier nicht im Einzelnen vorzulesen. Kommen wir zu den Zielen der Due Diligence. Ziel Nummer eins und das übergeordnete Ziel ist es an und für sich, eine Entscheidungsgrundlage dafür zu finden, für oder gegen eine Outsourcing-Vergabe. Und ich sage es nochmal, aus Sicht des Outsourcing-Anbieters. Und jetzt könnte man ja mal vermuten, dass so ein Outsourcing-Anbieter letztendlich, wenn so ein großer Kunde kommt, das in jedem Fall sowieso macht, also nach dem Motto, ist vielleicht nur eine Frage des Preises. Dem ist aber überhaupt nicht so. Also es gibt einige Beispiele von richtig großen potenziellen Outsourcing-Deals, die dann an der Due Diligence letztendlich gescheitert sind, weil der Outsourcing-Anbieter gesagt hat, er geht das entsprechende Risiko nicht ein. Und das war durchaus bei großen Kunden und bei großen Banken, wo das sozusagen stattgefunden hat, dass große Anbieter wie IBM war das, glaube ich, gesagt haben, nee, machen wir nicht. Was können Sie sich denn, ja, oder? Ja. Ja. Richtig, also die Frage lautete, wo liegt denn das Problem? Und das Problem lag in zwei oder drei Fällen darin, dass die IT-Systeme extrem veraltet waren, die dort in den entsprechenden Banken noch am Laufen waren. Und wo sich der Outsourcing-Anbieter die Frage gestellt hat, sind die denn zukunftsfähig, ja, und bin ich denn in der Lage, sozusagen, weil diese Verträge, die gehen ja in der Regel über mehrere Jahre hinweg. Ne? Also wenn man sich sozusagen eine Zusammenarbeit mit einem Outsourcing-Dienstleister macht, ist das langfristig. Und dann wird auch irgendwann die Anforderungen an den Outsourcing-Anbieter auf ihn zukommen, die Systeme sozusagen mal auf den neuesten Stand zu bringen. Ne? Oder irgendwelche Anpassungen zu machen, Basel II, solche Stichworte etwa. Ne? Und wenn der Outsourcing-Anbieter dann zu einem Schluss kommt, dass er nicht in der Lage ist, diese alten Systeme zu managen, weil sie eben vielleicht auf alten Großrechnersystemen basieren, ne? Weil sie vielleicht oder in der Regel ungenügend dokumentiert sind, sagt er dann halt, okay, dieses Risiko ist mir entsprechend zu groß. Ne? Und das ist wirklich öfter, hat das schon stattgefunden. Ne? Also tatsächlich Entscheidungsgrundlage, ob man sozusagen das Projekt macht oder ob man es nicht macht. Und hier dann Unterstützung der Vertragsverhandlungen beziehungsweise der Preisbindung. Das kann man sich natürlich auch sehr gut vorstellen. Wenn jetzt der Outsourcing-Anbieter sieht, bei dem Kunden laufen irgendwelche uralt IBM-Großrechnersysteme mit irgendwelcher Individualsoftware drauf, ne? Dass er dann sagt, naja, okay, ich übernehme das Risiko, aber nur dann, wenn ihr auch einen entsprechenden Preisaufschlag zahlt, ne? Dass man sich das dann sozusagen vergolden lässt. Ne? Was haben wir hier? Identifikation von Risikopotenzialen, Schaffung der Grundlage für Käufer und Verkäufer zu treffende Haftungs- und Gewährleistungsvereinbarungen. Also auch das ist natürlich das Ergebnis einer solchen Due Diligence. Wenn man dann beispielsweise sieht, wir haben hier an dieser oder jenen Stelle große Probleme, dass man dann vielleicht versucht, als Anbieter dann aus irgendwelchen Haftungsansprüchen rauszukommen und die explizit ausgrenzt. Also nach dem Motto, wenn es hier kracht, dann könnt ihr mich als Anbieter aber bitte nicht entsprechend in die Haftung oder Gewährleistung reinnehmen. Identifikation von Synergiepotenzialen, das könnte nun auf den verschiedensten Ebenen stattfinden. Vielleicht arbeitet man der Kunde und der mögliche Auftragnehmer an den gleichen Aufgabenstellungen. Dann könnte man sagen, okay, können wir hier unsere Kräfte vielleicht bündeln? Das wäre vielleicht so ein Beispiel für eine solche Identifikation von Synergiepotenzialen. Ja, hier so die üblichen Betrachtungsfelder im Rahmen einer Due Diligence. Zunächst mal hier vielleicht die eher ökonomisch-finanzwirtschaftliche Betrachtung. Wir schauen uns die Aktiva und Passiva des Kunden an, laufende Verträge, arbeitsrechtliche Angelegenheiten. Was für Verträge gibt es vielleicht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dem IT-Bereich? Steuerbilanzangelegenheiten, Bewertung von Abschlüssen, Analyse der gesamten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, Identifikation von Risiken, Analyse von Erfolgspotenzialen. Also hier auf dieser Folie praktisch ganz allgemeine Kriterien, die ich so bewerten würde und die ich dann, so wie Sie es vorhin sagten, auch in einer ganz normalen, in Anführungszeichen, Due Diligence vornehmen würde, wenn es etwa darum geht, ich bewerte die Risiken und Erfolgschancen bei der Übernahme eines Unternehmens. Hier nun speziell die Frage, was führe ich durch den Rahmen einer Due Diligence, gerade im Rahmen des IT-Outsourcing? Ja? Und hier kommen dann eben die Spezifika, etwa die Hardware-Ausstattung. Ja? Was für Rechner habe ich dort überhaupt? Habe ich da moderne Rechnersysteme stehen? Habe ich irgendwelche Unix-Netzwerke? Habe ich irgendwelche Großrechner, Mainframe-Rechner herumstehen? Wie ist die Leistungsfähigkeit und Struktur der entsprechenden Netze in-house und die Verbindungen nach außen? Das wären alles so Fragestellungen, die zu betrachten sind. Softwareausstattung. Ne? Wie alt sind eigentlich die entsprechenden Anwendungssysteme und gegebenenfalls Betriebssysteme in dem Unternehmen? Verhältnis zwischen Standardsoftware und Individualsoftware. Was wird die Sache denn eher vereinfachen, Individual- oder Standardsoftware, wenn Sie an so ein Outsourcing denken?
Für veraltete IT sprechen, das kann ja auch durchaus ein standardisiertes, älteres System sein. Da kann die Migration meinetwegen machbar sein, wenn man so monolithische Systeme vor allem hat, dann ist das extrem schwierig.
Ja, sehr gut, genau. Ne? Also Standardsoftware wird das alles in der Regel deutlich vereinfachen, einen solchen Vertragsabschluss. Was haben wir dann noch? Wartungs- und Pflegeaufwand für die Systeme, Kompatibilität der Betriebssysteme, Einheitlichkeit, Benutzeroberflächen, Integrationsgrad der Informationssysteme. Ne? Also alle möglichen Fragestellungen, wie einfach ist der Übergang herzustellen, die zukünftige Anpassung an notwendige Anforderungen ist hier zu berücksichtigen und natürlich das Know-how der entsprechenden Mitarbeiter des Outsourcing-Dienstleisters. Ne? Also wenn Sie da irgendwelche ganz eigenen komischen Systeme am Laufen haben, haben Sie auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der IT-Dienstleister keine Ahnung davon hat. Wenn Sie hingegen eine SAP-Lösung outsourcen wollen, dann werden Sie in solchen großen Systemhäusern, die das anbieten, entsprechend auf qualifizierte Mitarbeiter stoßen. Hier sind so Fragen wie Klärung der Eigentums- und Vertragsverhältnisse. Was für Softwarelizenzen gibt es im Unternehmen? Vielleicht gibt es auch noch einige freie Softwarelizenzen im Unternehmen. Ne? Aktuelles Volumen, Intensität der Inanspruchnahme der Informationsverarbeitung. Anders formuliert, was nutzen die Anwender eigentlich, ne? Und in welchem Umfang? Ne? Muss ich natürlich wissen, um solche Fragen zu beantworten, wie die nach den Serverkapazitäten. Personalkapazitäten, Qualifikation, ne, was ist bei dem Unternehmen dort vorhanden? geplantes Projektportfolio, Strategien zur zukünftigen Ausrichtung der IT. Naja, das wäre dann wahrscheinlich eher ein Punkt, den man dann sozusagen gemeinschaftlich festlegt, Existenz eines IT-Controlling und solche Fragestellungen eben, ne? Wenn dann speziell für die Due Diligence beim IT-Outsourcing. Ja, ein weiteres Instrument, das im Rahmen der Gestaltung von solchen Verträgen zwischen Kunde und IT-Dienstleister stattfindet, sind sogenannte SLAs, Service Level Agreements. Und das ist eigentlich relativ schnell, kurz und knapp erzählt. Was ist das? Also ein SLA dient eben dazu, das erwartete Ergebnis des zu erbringenden Dienstes, aber auch Rechte und Pflichten von Dienstgeber und Dienstnehmer sowie Sanktionen bzw. Prämie im Fall von negativen bzw. positiven Abweichungen vom erwarteten Ergebnis zu definieren. Ich definiere mir also für die entsprechenden Leistungen, die ich meinem Kunden anbiete, definiere ich mir also einige Parameter, so Art Indikatoren, ja, und lege dafür irgendwelche Werte fest. Also ein ganz einfaches Beispiel wäre der User Helpdesk, ja, dass ich sage, okay, das Kriterium ist, wie schnell ist jemand vor Ort, wenn mein Notebook abrauscht, was mir am Feiertag genau passiert ist. Ne, wenn einem dieses Ding abrauscht, ja, wann steht sozusagen der Helpdesk vor der Tür und repariert das Ding. Ne? Und je nachdem, wie kurzfristig das nun definiert ist, so hoch sind die entsprechenden Kosten für diesen Service natürlich. Ne? Das ist im Grunde genommen alles. Ne? Und was Sie hier haben auf der Folie, ist einfach einige Beispiele für solche Service-Level-Agreements. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, was hat denn das mit Outsourcing zu tun? Das könnte ich doch genauso gut machen, wenn ich mir meine interne IT-Abteilung oder das interne Information Management nehme. Auch da könnte ich doch sagen, wenn diese ganzen Systeme jetzt intern betrieben werden, könnte ich doch auch solche Parameter definieren und die sozusagen als Controlling-Objekt heranziehen. Im Prinzip ja, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass es ungleich einfacher ist, mit einem externen Dienstleistungsanbieter im Rahmen von einer Vertragsgestaltung solche Parameter zu definieren, ne, und auch sich darüber im Klaren zu sein, dass wenn nun bestimmte Parameter nicht eingehalten werden, ja, dass in dem Fall vielleicht Vertragsstrafen fällig werden oder weniger Geld fließt. Na, das ist bei einer internen Beziehung, auch wenn man sagt, im Grunde genommen müsste es so gemacht werden, ja, dass auch intern eine solche Leistungsverrechnung stattfindet, einfach auf der organisatorischen, personellen Ebene viel schwieriger durchzusetzen in aller Regel. Ja, aber grundsätzlich können Sie solche Service-Level-Agreements natürlich auch zwischen den Fachabteilungen und Ihrer IT-Abteilung intern aufsetzen. Ne, da spricht grundsätzlich überhaupt gar nichts dagegen. Ja, bevor wir zum Thema Outsourcing der Softwareentwicklung kommen, hier einfach noch ein paar wenige Spezialformen des IT-Outsourcings, damit Sie einfach die entsprechenden Begriffe schon mal gehört haben. Ne? Application Management ist so ein Begriff, den man sehr, sehr oft hört. Und das heißt nun einfach nichts anderes, dass Sie die Pflege, die Anpassung und oder Weiterentwicklung ausgewählter oder auch aller Anwendungssoftware in einem Unternehmen an einen Dienstleister geben. Könnte nun bedeuten, dass Sie die Server vielleicht bei sich in-house lassen und nur sozusagen den Betrieb, die Weiterentwicklung, die Wartung von dieser Anwendungssoftware an einen externen Dienstleister geben. Das wäre hier das, was unter Application Management, was darunter zu verstehen ist. Und es handelt sich um eine Form des sogenannten selektiven Outsourcings. Das selektive Outsourcing, das heißt nichts anderes, als dass aus dem möglichen kompletten Paket, was Sie alles outsourcen könnten im Bereich IT, eben selektiv nur 1, 2 oder 3 Aufgaben entsprechend herausgegriffen werden. Also eigentlich eine ganz einfache Geschichte hier an dieser Stelle. Wo es schon spannender wird und wo man merkt, dass sich die Softwarewelt, die These wäre die, dass es sich an der Stelle zukünftig etwas verändern wird, ist der Bereich des Application Service Providing. Application Service Providing, was heißt das? Im Grunde genommen heißt das, dass ein Anbieter seinen Kunden eine Softwarelösung über das Netz zur Verfügung stellt. Also ich wäre jetzt der Anbieter und ich biete Ihnen eine Softwarelösung über das Netz an. Sagen Sie, okay, was ist denn jetzt der Unterschied zu diesem Application Management, was wir gerade vor einer Minute hier hatten? Der Unterschied ist der, dass bei diesem ASP-Modell, diesem Application Service Providing, ich Ihnen eine nicht customized Lösung anbiete. Nicht customized bedeutet jetzt im Sinne von nicht angepasst. Nochmal zum Hintergrund, wenn Sie so eine betriebswirtschaftliche Standardsoftware wie SAP haben, stellen wir uns vor, jeder von Ihnen hier in dem Raum ist jetzt ein Unternehmen, das beispielsweise eine SAP-Software am Laufen hat. Dann wird keines der Unternehmen, also niemand von Ihnen, wird eine identische Implementierung haben, weil sie entsprechend customized, also angepasst ist. Das Thema Customizing von Standardsoftware werden wir im Rahmen der Veranstaltung noch behandeln. Also jeder hat eine andere angepasste Lösung. Und wenn Sie die nun herausgeben und auf einem anderen Server einen Dritten diese Software betreiben und weiterentwickeln lassen, dann sprechen wir von Application Management. Bei diesem ASP-Modell, Application Service Providing, biete ich beispielsweise als Anbieter Ihnen alle sozusagen genau die gleiche Software an. Und das ist ein Modell, das eigentlich schon relativ alt ist, ja, weil das die DATEV zum Beispiel macht das also seit einigen Jahrzehnten schon, früher nicht über das Internet, sondern über eigene proprietäre Netze, dass sie Wirtschaftsprüfern und Steuerberatungsbüros eine entsprechende Software anbietet, die diese über das Netz beziehen. Und zwar alle Steuerberater mehr oder weniger die gleiche Software, ohne Individualeinstellung, weil dieses Geschäft bei den Steuerberatern, ich kenne das überhaupt nicht gut, aber wohl sehr ähnlich ist. Also gibt es wohl keine allzu großen individuellen Anpassungsbedarf. In der letzten Zeit relativ bekannt geworden ist der US-amerikanische Anbieter Salesforce. Salesforce bietet auch auf Basis von einem solchen ASP-Modell eine sogenannte CRM-Lösung an, CRM für Customer Relationship Management. Also wie manage ich entsprechend meine Kunden? Und die haben auch ein solches ASP-Modell und mittlerweile sind sie damit relativ erfolgreich und werden auch von den Platzhirschen in dem CRM-Markt wie Siebel und SAP entsprechend sehr ernst genommen. Und dass einiges sich in diese Richtung bewegt von diesen ASP-Modellen, sieht man nun beispielsweise auch daran, dass die neue Mittelstandslösung der SAP, an der die SAP seit einiger Zeit schon heftig arbeitet, dass die, also zumindest Gerüchten und Ankündigungen zufolge, auch als ein solches ASP-Modell betrieben werden wird. Also auch da wird dann die SAP nicht bisher die entsprechenden Lizenzen verkaufen und die Unternehmen können die Software nutzen und entsprechend anpassen, sondern der Betrieb würde entweder von der SAP selbst oder von einem Systemhaus übernommen werden, aber die entsprechenden Kunden würden mehr oder weniger die gleiche Lösung letztendlich beziehen. Offenbar ist es so, dass entsprechend für diese kleinen und mittelständischen Unternehmen, oder ich frage mal anders, warum können Sie sich denn vorstellen, dass so ein Modell ASP aus SAP-Sicht für so kleine mittelständische Unternehmen eigentlich sinnvoll ist. Ja?
Ja. Wenn man nur zu geben ist. Wenn ich jetzt bei mir einen Betrieb installiert habe, dann muss ich schon ganz genau schauen, dass ich von vornherein vereinbart habe, dass er auf meiner Hardware, die auch bei mir vor Ort steht, überhaupt in der Lage ist, mit der Infrastruktur das so aufzurüsten.
Ja, das ist eine sehr gute Antwort. Also Sie haben zum einen, senken Sie die Hemmschwelle von den Unternehmen sozusagen in diese SAP-Welt einzusteigen. Denn als Hintergrund muss man im Kopf haben, dass die SAP versucht seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, in diesen Mittelstandsbereich Fuß zu fassen. Und einer der Hemmschwellen war eben immer, dass der Kunde, selbst wenn es nur ein kleines Unternehmen mit 200 Leuten vielleicht ist, sich eine entsprechende IT-Infrastruktur aufbauen musste, um die SAP-Systeme darauf laufen zu lassen. Die Idee ist eben genau die, dass man das nun durch ein solches ASP-Modell entsprechend vereinfacht. Und die Hypothese, die dem natürlich zugrunde liegt, und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht fit genug, um das wirklich gut beurteilen zu können in dem Bereich, ist natürlich auch die, dass sich das Geschäft mit Standardsoftware dieser Mittelständler voneinander nicht extrem unterscheidet. Also wenn die jetzt völlig unterschiedlich wären, die Anforderungen, dann wäre so ein ASP-Modell natürlich auch zum Scheitern verurteilt, weil jeder ja sagen würde, na gut, aber für mich passt das jetzt nicht so ganz, was dort angeboten wird. Das ist so eine Hypothese, die da so implizit mitschwingt und wo sich, denke ich, auch noch zeigen muss, ob das letztendlich auch so ist. Auf jeden Fall gibt es einige Systemhäuser, wie etwa die TDS in Neckarsulm, die also direkt SAP-Software an die kleinen und mittelständischen Unternehmen vertreibt und die schon gewisse branchenspezifische Anpassungen machen an der Software, für die Branche A, B und entsprechend C. Und da sind im Moment, damit Sie auch mal so ein Gefühl dafür bekommen, so Preise von so 200 Euro pro Monat für die Inanspruchnahme eines solchen ASP-Dienstes im Gespräch. Also tatsächlich überschaubare Kosten, wenn man dran denkt, was ansonsten so ein Kunde für eine entsprechende SAP-Implementierung hinlegen muss. Also ganz klares Ziel, dort die Preise runterzusenken. Was ist denn das strategische Ziel von so einem Softwarehaus wie der SAP, jetzt den Mittelstand anzugehen? Warum ist das für die also sicherlich ganz unerlässlich und haben eigentlich gar keine andere Wahl, als das Thema jetzt anzugehen? Was können Sie sich da denn vorstellen? Ja.
Microsoft versucht mit einer Vision stärker in den Markt zu etablieren.
Ja. Ja, also das ist genau richtig. Also Sie haben in dem Markt mit Microsofts einer Vision einen entsprechenden starken Wettbewerber. Und wenn die jetzt sozusagen zu stark in den Markt kämen, würden sowas wie Netzeffekte eben greifen. Und dann hätten Sie einen entsprechenden Wettbewerbsnachteil. Das ist genau ein Punkt. Fällt Ihnen noch was anderes ein? Ja?
Es gibt ja auch weniger Kurse, mit denen man die meisten Muster, die entweder SAP oder Oracle, und dann wechseln ja nicht. Dann ist halt die einzige Kundengruppe sind ja die mittelständischen.
Genau, richtig, sehr gut. Da es nicht allzu viele Anbieter gibt für den Markt für Großunternehmen, SAP und Oracle sind an für sich die beiden großen Player, die übrig geblieben sind, und die SAP die meisten von denen schon hat, ja, und die bei Oracle sind, die kann man schwer zum Wechseln bringen, haben sie eigentlich gar keine Chance, in dem Großkundensegment entsprechend weiter zu wachsen. Und entsprechend müssen sie an die anderen, an die Mittelgroßen und die Kleineren rangehen, um überhaupt die Wachstumsziele entsprechend umsetzen zu können. Ja, sehr gut. Tja, eine weitere Spezialform des IT-Outsourcings, dann haben wir sie auch durch, die Spezialformen, ist das sogenannte Business Process Outsourcing. Die Auslagerung gesamter Geschäftsprozesse ist nun das Thema. Ja, also jetzt ist es keine, das hat natürlich auch was mit IT zu tun, ja, weil die Geschäftsprozesse, wie beispielsweise Rechnungsstellungen, natürlich zum Teil IT-basiert ablaufen. Ja, aber es geht sozusagen im Kern darum, dass man nun ganze Geschäftsprozesse an externe Anbieter entsprechend auslagert, ne, statt einzelne IT-Leistungen. Vorteile, Nachteile dieses Business Process Outsourcing ist an und für sich ganz ähnlich wie die Vor- und Nachteile, die allgemein mit dem Outsourcing-Geschäft verbunden sind. Ne. Wenn ich mir als Beispiel mal so einen Prozess im Human Resource Bereich hier unten anschaue, na, dann wäre das so ein Prozess wie die Gehaltsabrechnung, ja, und den Mitarbeitern das entsprechend zuzuschicken. Ne. Auch da gilt natürlich, dass es für ein Unternehmen, egal ob Automobilbranche, Softwarebranche, Energiebranche, dass es nicht die Kernkompetenz des Unternehmens ist, die hoffentlich irgendwo anders liegt. Ne. Und dann bietet sich das natürlich sofort schlagartig entsprechend zum Outsourcing, zum Offshoring an. Also wir können uns auf das Kerngeschäft fokussieren und Nutzung des Know-hows der Anbieter, wenn ich mir das hier so angucke, würde ich sagen, da können wir vielleicht aber doch mal ein Fragezeichen an der Stelle dahinter machen. Das steht zwar hier auf der Folie so drauf, aber gerade bei solchen operativen Prozessen, die man auslagert, ja, wie jetzt etwa das Thema Gehaltsabrechnung, wird man in der Regel weniger auslagern, um das Know-how des Anbieters einzukaufen, sondern in der Regel eher, um Kosten zu sparen an der Stelle. Häufig wird es sogar gerade umgekehrt sein, dass die entsprechenden Outsourcing-Anbieter dann auch entsprechend geschult werden müssen, wie letztendlich diese Sachen eigentlich abzuwickeln sind. Also das haben wir hier, ich weiß nicht, wo wir das her haben, also das hat mit der Praxis hier jetzt nicht so viel zu tun. Theoretisch könnte man sich das vorstellen, Know-how-Einkauf, aber in der Regel ist es eher so, gibt Fälle, da hat eine Bank Teile der Kreditwürdigkeitsprüfungen ausgelagert und da weiß ich davon, dass die Mitarbeiter da also immer, wenn da was ausgelagert worden ist, also tagelang damit beschäftigt waren, dem Outsourcing-Anbieter an der Stelle zu verklickern, wie das eigentlich funktioniert mit den entsprechenden Renditeberechnungen da drin. Also da war von Know-how-Zukauf sicherlich nicht die Rede, konnte kaum die Rede davon sein. Das ist war da an der Stelle ein reines Thema Kosteneinsparung. Und ich meine, gut, beim ganzen Thema, wenn ich jetzt meine Abrechnungen im Personalbereich auslagere, liegt es auch relativ auf der Hand, dass ich da jetzt auch kein großes Know-how-Gewinn brauche. Ja. Wenn so ein Unternehmen wie die Dresdner Bank oder wie BMW das seit zig Jahren gemacht hat, die wollen einfach Kosten sparen an der Stelle. Ne. Dann sucht man sich eben vielleicht einen Anbieter in einer Offshore-Lokation, Offshore-Location, wie es so schön heißt, und kann dort entsprechend Geld sparen. Ne. Wird überwiegend bislang von Großkunden genutzt. Ja, diese Möglichkeiten des Business Process Outsourcing schwappt aber auch langsam auf den Mittelstand entsprechend über. Ne. Also auch da gibt es entsprechende Anbieter, die für den Mittelstand ein Business Process Outsourcing entsprechend übernehmen. Und ja, so ein Anbieter für mittelständische Unternehmen macht eben genau die entsprechende Gehaltsabrechnung und hat dafür jetzt nicht in China, da wäre es vielleicht noch billiger gewesen, auch nicht in Vietnam oder so, sondern in Zwickau, ja, also in den neuen Bundesländern, da ein neues Office, eine neue Niederlassung gegründet, um das dort entsprechend durchführen zu können. Ne. Was können Sie sich denn vorstellen, warum die nach Zwickau gegangen sind und vielleicht nicht nach Tschechien oder wo es auch solche Anbieter gibt? Was können Sie sich denn vorstellen? Ne? Das, ja? Ja. Ja. Ja, also die Kultur ist natürlich näher, das ist richtig, aber man könnte jetzt ja sagen, dass wenn man die Prozesse einmal eingestielt hat, und das sind ja sowas von standardisierte Prozesse, wenn Sie da einfach die Gehaltsabrechnungen durchnudeln, wenn man das einmal aufgesetzt hat, dann müsste es eigentlich funktionieren. Das ist jetzt wirklich mal ein ganz, ganz praxisnahes Argument, was wir hier noch brauchen. Können wir die akademische Brille mal ganz kurz abnehmen. Ja. Was können Sie sich vorstellen? Also Anbieter überwiegend für Mittelständler, der bietet Outsourcing-Dienstleistungen für Mittelständler an, SAP-Dienstleistungen, aber jetzt auch komplettes Business-Process-Outsourcing für solche Personalprozesse. Warum hat der ein Office in Zwickau eröffnet, um das zu machen und nicht vielleicht in Tschechien oder Ungarn, wo es billiger gewesen wäre und die das genauso gut können? Ja? Ja, also wie gesagt, also wenn wir davon ausgehen, dass das Setup, die Setup-Kosten mal getätigt sind, die Prozesse sind wirklich so standardisiert, da passiert, glaube ich, nicht viel. Ja. So ähnlich wie Sie sagten, nur noch ein bisschen weniger idealistisch. Ja. Also es hat nichts mit dem Stärken der deutschen Wirtschaft zu tun und auch bei Ost. Die Kunden wollen es schlicht nicht. Ja. Die Kunden im Mittelstand wollen es schlicht nicht. Ja. Also wenn es im Land ist, dann ist es immer noch besser, als wenn es irgendwie offshore außer Land geht. Ne. Und dann so ein Beispiel findet in der Praxis ständig und immer mehr statt. Und ich denke auch, dass der Hebel nicht mehr zurücklegbar sein wird. Das wird immer stärker in diese Richtung gehen, dass die Unternehmen solche operativen Prozesse onshore wäre also praktisch auch out, also eine entsprechende Lokation noch in Deutschland, dann eben meistens in einer Randregion, wo die Lohnkosten deutlich niedriger sind, nearshore, Ungarn, Polen, Tschechien und so weiter und offshore eben weit rausgegeben wird. Ne? Ja, hier noch so ein paar Zahlen zum Thema Business Process Outsourcing. Die IDC erwartet für 2,5 bis 2,9 durchschnittliches Wachstum von 17%. Okay, das können wir glauben oder auch nicht. Ne? Also sind halt so Zahlen, die vielleicht so ein paar Größenordnungen angeben. die wir sicherlich nicht auswendig lernen müssen. Marktvolumen von 4,4 Milliarden. Der angloamerikanische BPO-Markt, Business Process Outsourcing-Markt, ist laut IDC dem Deutschen etwa 5 Jahre voraus. Das mag stimmen, ist aber natürlich auch sozusagen immer für die ein sozusagen so eine Art Teaser, um ihre Berichte vielleicht besser verkaufen zu können und zu sagen, hier, was dort stattfindet, müsst ihr jetzt endlich mal nachholen. Ja. Das ist eigentlich ein recht beliebtes Vorgehen aus Sicht von solchen Marktforschungsinstituten wie IDC. Ne. Und ja, Dynamik im industriespezifischen, der BPO, gerade im Finanzsektor. Da passiert jetzt tatsächlich relativ viel im Zusammenhang mit Outsourcing und Automatisierung, dass man auch weiter dazu übergeht. Ich hatte das Beispiel eben schon mal genannt. Etwa solche Prozesse wie die Kreditwürdigkeitsprüfung entsprechend teilweise outzusourcen an Drittanbieter. Was einem da natürlich durch den Kopf geht, und das ist jetzt auch wieder nicht die Uni-Brille, sondern es ist einfach Praxis, dass das so stattfindet. Aber was man sich da natürlich auch durch den Kopf gehen lassen muss, wenn es also so weit kommt, dass die Banken ihre Kreditvergabeentscheidungen, zumindest Teile der Kreditvergabeentscheidungen, an Externe rausgeben, inwieweit es da nicht schon damit losgeht, dass man praktisch seine eigenen Kernkompetenzen sozusagen herausgibt. Ne? Das war ja bislang immer so unsere Denke. Ne? Sourcet das aus, was nicht zu den Kernkompetenzen gehört, wo man vielleicht einen günstigen, vertrauenswürdigen Anbieter findet. Wenn wir damit anfangen, sind wir sozusagen die Schwelle schon rübergegangen und dann fragen wir uns langsam, wo die Kernkompetenz dann letztendlich ist. Man könnte sich natürlich genauso gut vorstellen, dass man dann irgendwann anfängt, sich die entsprechenden Portfolios von dritten Dienstleistern zusammensetzen zu lassen. Auch da würde sich dann wieder die Frage stellen, wo eigentlich die Kernkompetenz dann auch verbleibt. Ne? Also auch diese Grenze, die scheint relativ sich aufzuweichen, ja, zwischen dem, was nun Kernkompetenz ist und was eben keine ist. So, kommen wir nun, wir bleiben beim Thema Outsourcing, zu der Fragestellung Offshoring der Softwareentwicklung. Ne? Also ein Unternehmen will für sich selbst Individualsoftware entwickeln, braucht irgendeine Software für ein bestimmtes Berichtssystem oder für den Controlling-Bereich, ein Kostenrechnungssystem und steht vor der Frage Make or Buy, ja, wie wir das so im Outsourcing-Bereich eben die ganze Zeit eigentlich immer haben. Und die Frage ist also, mache ich das nun selbst als Softwareunternehmen oder gebe ich das entsprechend heraus? Gut, betrachten wir uns hier mal die Grundbegriffe, die ich eben schon so in einem Halbsatz zwischendrin schon mal hier gesagt hatte. Also mit Offshoring bezeichnen wir also praktisch das Outsourcing ins Ausland. Im Bereich Softwareentwicklung, vielleicht gerade auch ist Indien ein ganz bevorzugtes Gebiet, aber beispielsweise auch Irland, China oder Russland. Onshoring wäre die Verlagerung der Programmierarbeit in Gegenden mit niedrigen Lohnkosten im Inland. Das wäre Zwickau für den Fall des Business Process Outsourcing gewesen. Und Nearshoring bezeichnet nun den Bezug von Softwareentwicklungsdienstleistungen aus dem nahen Ausland. Also aus deutscher Sicht hier wäre Polen, Tschechien und Ungarn wären solche Nearshoring-Anbieter. Und aus der USA-Sicht wären es dann hier etwa Kanada oder Mexiko, was man dort als Nearshoring bezeichnen würde. Ne? Und damit Nearshoring, da habe ich jetzt nicht unbedingt als Distanzmaß jetzt nur die physische Entfernung, sondern ich habe es noch nicht scharf definiert. Also da spielt für mich sowohl die physische Entfernung mit rein, ich mache das mal unscharf, ja, als auch sowas wie die kulturelle Nähe. Ja. Denn wenn Sie jetzt beispielsweise nehmen würden, dass in, sagen wir mal, im Südwesten der USA sitzt ein Auftraggeber in San Diego, ja, und er beauftragt nun in Kanada ein Softwarehaus in Halifax, meinetwegen, ja, dann ist das, ich könnte es jetzt nicht genau schätzen, dürfte so an die 10.000 Kilometer oder irgendwie sowas sein. Entschuldige jetzt meine geografischen Unkenntnisse und das vor der Kamera auch noch. Ne? Auf jeden Fall ganz ordentlich. Ja? Und dennoch würde ich eine solche Distanz dann in den Bereich des Nearshoring einsortieren, weil natürlich die US-Amerikaner und die Kanadier die gleiche Sprache sprechen, auch kulturell natürlich meines Erachtens nach nicht oder nur kaum zu unterscheiden sind. Ne, im Gegensatz dazu ist Farshoring dann logischerweise das Offshoring in weit entfernte Länder, wie eben nach Indien oder eben nach China. Ne? So, jetzt gibt es zwischen den verschiedenen Abstufungsformen und Organisationsformen dieses Offshorings. Also wir sprechen hier einerseits von einem reinen Offshoring, wenn ich das entsprechende Projekt, das Softwareentwicklungsprojekt, direkt an ein Fremdunternehmen vergebe. Und in der Terminologie der Transaktionskostentheorie würde man sagen, okay, ich wickele es ab, die Koordination über den Markt. Demgegenüber bezeichnet das Captive Offshoring hier praktisch das Outsourcing, das Auslagern der entsprechenden Tätigkeiten an ein Tochterunternehmen. Ja, also wenn die SAP beispielsweise hier in Bangalore eine Vielzahl von Niederlassungen eröffnet, die zum SAP-Konzern eben gehören, wird man das als Captive Offshoring bezeichnen. Und dazwischen wären dann hybride Koordinationsformen, etwa das Eingehen eines Joint Ventures, also die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens, beispielsweise mit einem entsprechenden Anbieter in Indien. Also für die Gründung eines Tochterunternehmens sprechen etwa die Erschließung neuer Märkte. Wie könnte man sich das an einem schönen Beispiel erklären? Also ein Beispiel wäre, nehmen wir nochmal die SAP, hat eben mittlerweile auch einige tausend Mitarbeiter in Bangalore, in Indien. Und Ziel ist zum einen natürlich, viele Entwickler dort zu haben, ja? Entwickler, die zu niedrigeren Kosten arbeiten, als sie es hier tun. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist der, dass sie sagen, wir wollen auch am indischen Markt präsent sein. Und der SAP-Vorstand schätzt Indien zukünftig als den achtgrößten Markt der Welt ein. Und insofern ist es natürlich nur rational, dort auch sozusagen an dem Standort vertreten zu sein. Das ist hier Erschließung neuer Märkte. Was auch klar ist, dass man in dem Moment eben ein hohes Maß an Kontrolle über Prozesse und Know-how hat. Also wenn das praktisch meine eigene Niederlassung ist, dann kann ich diesen Bereich natürlich besser kontrollieren. Ich weiß nicht, ob es hinten nochmal kommt in dem Skript. Deswegen hier an der Stelle vielleicht noch eine Anmerkung. Wovon wir uns verabschieden müssen, langsam aber sicher, ist von der Vorstellung, dass wir als Softwarehaus in Indien eine Niederlassung aufmachen und sozusagen die Inder so für uns einfache kleine Softwareentwicklungstätigkeiten durchführen und wir hier sozusagen die großen Fachkonzepte machen und dort nur die, in Anführungszeichen, niedrigeren Softwareentwicklungsarbeiten erledigen lassen. Da müssen wir uns verabschieden davon. Also etwa ist bei der SAP im Rahmen der weltweiten Softwareentwicklung die Verantwortung nicht so geregelt, dass hier vielleicht in Deutschland, in Waldorf die Verantwortung liegt, sondern die Verantwortung liegt pro Modul. Pro Modul jeweils in den verschiedenen Lokationen. Ja. Es kommt also nicht selten vor, dass ein deutscher Entwicklungsleiter an einen indischen Chef berichtet. An dieser Stelle ist die Welt schon globalisiert. Und von diesem Hierarchiedenken müssen wir einfach runterkommen. Dass wir denken, wir delegieren die einfachen Entwicklungsarbeiten nach China oder sonst wohin. Das ist sozusagen auch Vergangenheit. Für die Beauftragung eines Fremdunternehmens sprechen natürlich im Gegensatz hierzu niedrige Fixkosten. Ich muss also da keine eigene Niederlassung mit der ganzen Infrastruktur aufbauen. Und auch vielleicht ein einfacherer und schneller Know-how-Zukauf, wenn ich dann ein Softwarehaus entsprechend beauftrage, hat das vielleicht schon die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also hier würde ich dann das entsprechende Wissen dazu kaufen. Abstufung der Modelle über Joint Ventures möglich, also die gemeinsame Gründung eines Tochterunternehmens. Dieses Build, Operate and Transfer Model würde bedeuten einfach, dass ein Unternehmen ein Offshore Center für ein anderes aufbaut, es in Betrieb nimmt und es dem Auftraggeber dann nach einiger Zeit übergibt. Also praktisch, das wäre dann praktisch so eine Art Outsourcing des Aufbaus von Niederlassungen. Sowas in dieser Art wäre dieses BOT-Model hier. sinnvoll, wenn der Anbieter das Offshore-Center entsprechend schneller aufbauen kann als der Auftraggeber. Vielleicht, weil er viel lokales Know-how hat, was dann natürlich an der Stelle ganz essentiell ist. So, welche Bedeutung spielt denn das Thema Anwendungsentwicklung im Rahmen so dieses ganzen Projektportfolios im Bereich Outsourcing? Nun, spielt eine ganz zentrale Rolle, deswegen haben wir es hier in der Veranstaltung jetzt auch nochmal betont. Ja. Die Anwendungsentwicklung ist an und für sich der Bereich, der am häufigsten entsprechend ausgelagert wird nach Offshore. Ne. Wie Sie das hier sehen, Quelle ist hier eine Studie von Bitkomp und Deutsche Bank Research, wo wir sehen, 572 Firmen sind befragt worden und von denen sourcen also bereits mehr als 50% die Anwendungsentwicklung aus. Und hier ist auch entsprechend geplant, das weiter oder in Zukunft zu tun. Ja, und hier eben noch dann andere Bereiche, Wartung, Wartung wohlgemerkt immer auch im Sinne von Weiterentwicklung der Software, Application Management hatten wir, User Helpdesk, Datenerfassung, Archivierung, Application Hosting, Server Hosting, Web Hosting, Betrieb des gesamten Rechenzentrums und andere weitere. Also die Anwendungsentwicklung, das ist eigentlich die Message hier, spielt da beim Thema Outsourcing eine ganz zentrale Rolle. Der Markt für Offshoring im Rahmen der Softwareentwicklung wird traditionell insbesondere in den USA und Großbritannien, aber auch in Westeuropa, Japan oder Australien genutzt. Dass Großbritannien hier in einem Atemzug mit der USA genannt wird, liegt vermutlich auch daran, da scheiden sich die Geister so ein bisschen, aber es ist eigentlich ganz, ganz eindeutig, einfach an der Sprache. Ja, das ist natürlich dann für Großbritannien, für die Mitarbeiter dort einfacher ist, mit vielleicht indischen Softwareentwicklungsanbietern in Englisch zu kommunizieren, in Englisch die Verträge zu machen, dass da hier dann doch die in nicht-native sprechenden Ländern dann die Hemmschwelle doch ein bisschen größer ist. Ne? Ja, da wird also entsprechend ausgelagert nach Indien. Ein ganz spannender Fakt ist, dass sozusagen das Outsourcing nicht nur ein einstufiger Prozess ist. Also es kommt zum Beispiel in der letzten Zeit häufiger vor, das habe ich aus dem SAP-Umfeld erfahren, dass wenn bestimmte Aufgaben nach Indien ausgelagert worden sind, dass sie in Indien entwickelt werden, dass die Inder wiederum Teile davon nach Vietnam auslagern. Ja. Weil dort die Lohnkosten dann entsprechend noch niedriger sind. Insofern kriegen wir da so eine mehrstufige Wertschöpfungskette in der Softwareindustrie hier hinein. Und das sind hier so ein Anteil der Unternehmen, die insgesamt Offshoring nutzen. USA 20, Deutschland 15, Europa insgesamt bei etwa 5%. Auf der Folie haben wir einfach mal ein paar Anbieter von solchen Softwareentwicklungsdienstleistungen dargestellt, einfach weil ich möchte, dass Sie die entsprechenden Namen einfach mal gehört haben. Wenn Sie nämlich diese indischen Anbieter hier sehen, Tata, Infosys, Wipro oder Cognizant hier, dann müssen wir uns auch da davon verabschieden, dass das irgendwelche kleinen Anbieter sind. Ja. Die Anzahl der Mitarbeiter von Infosys, Wipro, Cognizant. Cognizant liegt, glaube ich, in den USA insgesamt bei 40.000 Mitarbeitern, wovon, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, der Herr Berz wird Geschäftsführer Deutschland, wird hier im Rahmen der Vorlesung hier nochmal einen Gastvortrag halten, der wird Ihnen das noch genauer sagen. Also ein Softwareanbieter, der weltweit aufgestellt ist. Ich habe so ungefähr im Ohr so um die 10.000 Entwickler in Indien, 5.000 Tester in Indien, völlig weltweit aufgestellt. aber noch relativ unbekannt. Ebenfalls gar nicht so bekannt, wenn Sie mal hier auf der Straße fragen würden, wer kennt hier Infosys, wer kennt hier Tata, wer kennt hier Wipro. Indische Softwarehäuser mit Mitarbeiterzahlen so 50.000, 60.000 ungefähr. Zum Vergleich, die SAP hat 35.000. Auch da müssen wir uns drüber im Klaren werden, was dort sozusagen wächst. Ganz spannend finde ich in dem Zusammenhang gerade dieses globale Angebot der Softwareentwicklung, was Unternehmen wie Cognizant beispielsweise oder Accenture letztendlich machen. Das wird zum Teil bezeichnet als ein Global Delivery Model. Ja gut, die nennen sich natürlich immer schön klingende Begriffe aus. Aber die Idee ist tatsächlich sehr spannend, meiner Meinung nach zumindest. Die Idee ist die, dass diese Anbieter versuchen, durch dieses Global Delivery Model den Kunden, den Anwendern sozusagen die Hemmschwelle zu nehmen, praktisch Offshoring im Sinne eines Farshoring in weit entfernte Länder geografisch und kulturell durchzuführen. Die Idee ist nämlich die folgende. Eine Firma wie Cognizant hat die Deutschlandzentrale hier in Frankfurt am Main, ne, Mainzer Landstraße. Und wenn ich jetzt ein Kunde bin, ich möchte ein Stück Software entwickelt haben, gehe ich also praktisch in dieses Büro rein, ja, und sage, ich möchte, dass ihr mir Software entwickelt und gebe dann entsprechend dem Auftragnehmer, Cognizant, mein Pflichtenheft in die Hand. Ja? Mein Pflichtenheft, in dem, wie gesagt, steht, was ich genau haben will. Und dann verteilt dieser Auftragnehmer, Cognizant, praktisch die Softwareentwicklung in die verschiedenen Locations, die dieser Anbieter hat. Ne? Also Teile vielleicht nach Indien, Teile vielleicht nach Tschechien oder sonst wohin. Der Kunde selbst, ja, hat aber überwiegend Kontakt mit den in der Regel deutsch sprechenden Mitarbeitern dann in der Frankfurter, in der Deutschlandzentrale. Und die Idee ist halt, dass der Kunde dann von den entsprechenden möglichen interkulturellen Problemen so wenig wie möglich mitbekommt, aber dennoch sozusagen in den Genuss kommt, in Anführungszeichen, vielleicht niedrigere Entwicklungskosten zu haben, als er es hätte, wenn er sozusagen nur in Westeuropa ein Softwarehaus entsprechend beauftragen würde. Ne? Das ist die Idee von so einem Global Delivery Model, was auch vom Grundtenor ganz genauso von der Firma Accenture gemacht wird. Und da also aus wissenschaftlicher Sicht ist eine spannende Aufgabe besteht jetzt darin, da vielleicht zu gucken, was da so ein optimales Verteilungsmodell für ein solches Global Delivery Model ist. Welche Tätigkeiten führe ich vielleicht am besten onshore durch? Welche nearshore, welche offshore? Ne? Also diese gerade im Rahmen von einem solchen Software Engineering Phasenmodells wäre das eine spannende Fragestellung, das zu untersuchen. Was ist da sozusagen die optimale Organisationsstruktur für ein solches Softwareentwicklungsprojekt? Hier einfach, dass Sie die entsprechenden großen Anbieter ohne Anspruch auf Vollständigkeit hier einfach mal gehört haben und ein Gefühl dafür bekommen, was das für Softwareriesen sind. Ich sage es nochmal, allein die Firma Cognizant, 5.000 Leute, die nichts anderes machen als Software testen. Ja. Das ist eine richtige industrialisierte Produktion, Industrialisierung der Softwareentwicklung. Ja, hier mal einige Standorte und ihre Spezifika. Hier bin ich gerade am Überlegen, ob ich an der Stelle nochmal hier einen Gastvortrag zu diesem Thema Standortwahl im Offshoring-Bereich mal akquirieren sollte. Also hatten wir öfter mal jetzt von der Boston Consulting Group zum Beispiel jemand hier, das könnte ich mir hier noch vorstellen, die Ihnen also mal zeigen könnten, wie Sie an einem konkreten Praxisbeispiel verschiedene Outsourcing-Standorte bewertet haben. Da könnte ich mal überlegen, ob wir da nochmal einen Gastvortrag hier einklinken. Also klar, Indien als Beispielstandort, Marktführer beim Offshoring von Softwareentwicklung, völlig klar, Vorreiterrolle haben sie, hohen Bildungsgrad, also unheimlich viele Absolventen, etwa vom Indian Institute of Technology, sind hochqualifizierte Ingenieure und Informatiker, werden dort produziert, weite Verbreitung der englischen Sprache, auch wenn man sich mit dem Akzent als Deutscher häufig schwer tut, und immer noch ein relativ niedriges Lohnniveau, also selbst wenn einige sich darüber beschweren, dass das Lohnniveau dort auch mittlerweile etwas angestiegen ist, also ist es noch ganz weit unter dem, was ein deutscher Softwareentwickler als Lohn erhält. Größtes Offshoring-Land bei industriellen Produktionen ist China im Bereich IT-Outsourcing aufgrund des noch niedrigen Bildungsgrades noch nicht ganz vorne, aber auch dort in China entstehen Softwareentwicklungszentren und die Aufholjagd der Chinesen hat da begonnen, ne? würde ich einfach mal sagen. Ne? Dass dort dann stärkere Sprach- und Kulturbarrieren existieren, ist relativ klar. Ne? IT-Outsourcing-Länder mit sehr geringem Lohnniveau, es wäre etwa Vietnam und Südafrika, mit bislang auch noch nicht so viel ausgebildeten Fachkräften. Ne? Und neue EU-Beitrittsländer werden für westeuropäische Auftraggeber tatsächlich immer interessanter. Also es gibt so eine Grafik, auch Studie von Deutsche Bank Research. Also Deutsche Bank Research ist so eine Forschungsabteilung der Deutschen Bank, die überwiegend Volkswirte beschäftigt, die auch an diesem Thema dran sind und die Meinung vertreten. Beweisen können sie das auch nicht, aber sie vertreten die Meinung, auch gewissermaßen empirisch abgesichert, dass das Nearshoring, also das Verlagern in die ins nahegelegene Ausland, zukünftig stärker zunehmen wird. Ne, eben aufgrund einer solchen räumlichen und kulturellen Nähe. Hier haben wir mal eine Grafik erstellt, um Ihnen zu zeigen, welche Länder eigentlich wie viel IT- und Informationsdienstleistungen in andere Länder exportieren. Und da sehen Sie auch die Bedeutung von Indien hier nochmal, dass also Indien hier ganz klar auf dem ersten Platz vor Irland. Irland ist ein sehr, sehr starker Standort, was Software und Softwareentwicklung angeht, auch mit sehr vielen Fachkräften. Großbritannien, Deutschland, USA, Israel haben wir mal so die ersten 6 aufgeführt. Und hier hinten dann einfach nochmal so ein paar, die uns einfach spannend erschienen aus deutscher Sicht. Hier hinten dann insbesondere die Nearshoring-Anbieter. Ja, was ganz spannend ist, ist, dass gerade hier bei diesen Nearshoring-Anbietern eben diese jährlichen Wachstumszahlen absolut atemberaubend sind. Ja, da geht also heftig die Post ab. Ne? Wo übrigens auch heftig die Post abgeht, ich komme hier nochmal zurück zu der Folie mit diesen ganzen Offshoring-Anbietern. Diese Offshoring-Anbieter wachsen, jetzt haben wir jetzt nicht ganz genau statistisch über alle, aber ich gebe Ihnen mal ein Daumengefühl, 50% pro Jahr. Ne? Also auch da geht's richtig zur Sache. Und diese Anbieter sind insbesondere damit beschäftigt mit der Fragestellung, wo kriege ich das entsprechend qualifizierte Personal hin, ja, das die ganzen Aufträge entsprechend abwickeln kann. Ja. Also ein unglaublicher Wachstumsmarkt, auf dem wir uns hier bewegen. Ja, Vorteile, Nachteile des Offshorings der Softwareentwicklung. Vorteile, Kosteneinsparung, Flexibilitätserhöhung, Konzentration auf Kernkompetenzen, Zugriff von Know-how. Eigentlich das Gleiche, was wir allgemein für Outsourcing sagen könnten. Hier haben wir nochmal hinzugenommen, Ausnutzung des Follow-the-Sun-Prinzips. Was versteht man darunter? Darunter versteht man, dass wenn man beispielsweise auf der einen Seite des Globus gerade an einem bestimmten Projekt arbeitet und geht sozusagen, beendet den Arbeitstag, ja, geht nach Hause, dann wäre es ja theoretisch möglich, ja, dass man dann sozusagen die Arbeitsergebnisse, die man erstellt hat, entsprechend weiterschickt an einen anderen Standort, wo sozusagen gerade die Sonne aufgeht, ne, dort dann weiterarbeiten lässt, ja, und wenn man dann am nächsten Morgen zur Arbeit kommt, dann praktisch die entsprechenden Ergebnisse wieder zurückbekommt und dann sozusagen wiederum viel Arbeit schon getan worden ist, während man geschlafen hat sozusagen. Das wäre sozusagen die eine Seite der Medaille. Das erfordert natürlich eine genaue Spezifikation, ne, von dem, was dort nun auf der anderen Seite des Globus auch gemacht werden soll. Ne? Da muss also genau spezifiziert sein, was die Anforderungen sind. Der Markus Hahn, er ist seit neuestem Mitarbeiter an meinem Lehrstuhl, hat in seiner Diplomarbeit so eine Expertenbefragung durchgeführt. Da hatte er 10 Experten aus diesem Bereich Softwareentwicklungs-Offshoring befragt. Und die Experten waren sich an der Stelle sehr uneinig, ja, wie groß die Vor- und Nachteile dieses Follow-the-Sun-Prinzip sind. Nämlich den Vorteil, den möglichen, hatte ich Ihnen ja gerade mal skizziert. Was wäre denn ein entsprechender Nachteil, den man sich mit einer solchen Arbeitsweise einkauft? Der Nachteil liegt natürlich immer, das war vielleicht schon zu einfach die Frage, wenn man jetzt weltweit zusammenarbeitet und in verschiedenen Zeitzonen arbeitet, ne, dann hat man natürlich häufiger mal ein Koordinationsproblem in dem Sinne, dass man nicht gerade zum Telefonhörer greifen kann, wenn man denjenigen gerade ans Telefon haben will, der gerade in einer anderen Zeitzone arbeitet. Und da waren sich die Experten so ein bisschen uneinig darüber, was nun eigentlich sozusagen jetzt der richtige, welcher Vorteil und welcher Nachteil nun überwiegt, ne, dieses Arbeitens in verschiedenen Zeitzonen. Wo sie sich allerdings relativ einig waren, die Experten, war in Bezug auf die Fragestellung, dass gerade im Bereich Service, ja, wir bieten einen IT-Service an, dass bestimmte Anwendungssysteme laufen, dass dort sozusagen dieses Arbeiten in verschiedenen Zeitzonen aus Anbietersicht sehr, sehr sinnvoll sein kann, weil man auf diese Weise dann natürlich einfacher so einen 24-Stunden-Betrieb entsprechend gewährleisten kann. Also diesem Servicebereich, das schien dann relativ klar und eindeutig hier zu sein. Ne? Mögliche Kosteneinsparung beim Offshoring, auch diese Zahlen basieren hier auf der Quelle Deutsche Bank Research, ist ein ganz einfaches Modell, das ist auch relativ Pi mal Daumen, also auch da gilt, dass wir die Zahlen nicht auswendig lernen zu brauchen, weil sie, glaube ich, nicht wirklich belastbar sind, die Zahlen. Aber sie haben dennoch einen Vorteil, dass die Folie ist deswegen nicht schlecht, weil sie meiner Meinung nach doch ganz gut zeigt, welche Kosteneinsparungen beim Offshoring realisierbar sind. Sie sagen, sie gehen aus von einer Kostenbasis von 100%. Ja, also würden wir mal sagen, intern würde die Sache vielleicht 10 Millionen kosten. Und dann kann man allein durch Kosteneinsparung beim Personal 60-65% der Kosten einsparen. Dann kommen aber zusätzliche IT-Kosten, zusätzliche Managementkosten und Anpassungskosten vor Ort hinzu, ja, die man also wieder draufschlagen muss, sodass man als Pi mal Daumenregel auf so eine Offshore-Kostenbasis von 60-80% kommt. Und das ist auch so ein Pi mal Daumenwert, mit den wir jetzt akademisch hinterfragen können. Ja? Und wenn wir ihn akademisch hinterfragen, werden wir wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Zahl nicht sauber hergeleitet ist, Andererseits ist es eine Zahl, mit der die Praxis einfach arbeitet. Ne? Und Sie müssen dann sozusagen den Praktikern entsprechend auch irgendeinen Richtwert in die Hand geben. Und insofern macht es einfach Sinn, die Zahl und diese einfache Gedankenwelt einfach mal so im Kopf zu haben. Das ist auf Basis verschiedenster Erfahrungen entstanden. Und können wir uns eben als einen Richtwert an und für sich ganz gut hernehmen. Ne? Ja, wir haben auch einige Risiken. Bevor Sie mir jetzt, die wir das nächste Mal besprechen wollen, bevor Sie aber mir alle abhauen, mache ich mal kurz die Kamera aus und